Ich bin bei der Firma Geonet in Hannover. Ein hübsches Büro in einem mit immergrün bewachsenen Altbau. Bio-Obst für die Mitarbeiter ist am Eingangsbereich aufgestellt. Ich treffe Dominik Adler, einen der Geschäftsführer. Er und seine Kollegen beschäftigen sich viel mit Wind- und Ertragsgutachten. Aber wofür braucht man die überhaupt? Das ist, was jetzt passieren muss. Ein Podcast des Magazins Erneuerbare Energien, in dem wir zeigen, welche Konzepte und Ideen die Energiewende voranbringen.
Was überhaupt machen Wind- und Ertragsgutachter?
Windgutachter, das ist sicherlich eine sehr spezielle Branche. Man kann sich das so im Groben so vorstellen, dass Windgutachten für die Finanzierung von Windenergieanlagen benötigt werden. Und in der Regel verlangen Banken in Deutschland 2 Gutachten von akkreditierten Gutachterbüros und dazu gehört Geonet ebenfalls. Also wir sind ein akkreditiertes Unternehmen in diversen Bereichen dieser Windenergiedienstleistung und Banken verlangen in der Regel Gutachten, die nach der technischen Richtlinie 6 erstellt werden. Das klingt erstmal sehr technisch, aber das war vor einigen Jahrzehnten schon eine Errungenschaft, dass sich die Branche diese Standards selbst erarbeitet hat, nachdem sie arbeiten möchten. Und das machen im Prinzip Windgutachter, dass sie diese Gutachten konform zu der technischen Richtlinie 6 erstellen und die Bank dann wiederum achtet, dass auch alle Anforderungen dieser Richtlinie erfüllt werden.
Also nochmal für den Laien, wenn ich einen Windpark plane, dann muss ich ja einen Kredit bekommen und die Banken geben den Kredit nur, wenn sie wissen, dass der Windpark langfristig auch genug Wind einfangen kann sozusagen.
Genau, richtig. Also die Bank sieht das Ganze im Prinzip wie eine Projektfinanzierung. Der Windpark besteht ja in der Regel von 20 bis 30 Jahren. Das sind so Zeiten, wo man heutzutage eine Windenergieanlage für auslegt. Und da guckt die Bank einfach, ob das Geld auch regelmäßig den Kredit bedienen kann. Und dafür vertrauen sie im Wesentlichen diesen Windgutachten, die einfach als sozusagen als Rückgrat der Wirtschaftlichkeit dann auch dienen. Weil der Wind ist nun mal der maßgebliche Parameter, wenn zu wenig Wind herrscht, dann sind Projekte dann einfach mitunter nicht mehr wirtschaftlich. Und natürlich gibt es auch viele weitere Parameter, die wichtig sind für die Wirtschaftlichkeit, aber der Wind steht da sicherlich an einer der ersten Stellen.
Und Sie machen dieses Geschäft schon seit 30 Jahren. Wahnsinn. Da haben Sie wahrscheinlich sehr viele überraschende und ungewöhnliche Projekte auch kennengelernt. Und was war da so vielleicht Ihr erstaunlichstes Erlebnis, was Sie weltweit dabei gehabt haben?
Ja, tatsächlich. Also wir haben schon mehrere tausend Projekte weltweit gemacht, nicht nur in Deutschland. Das war uns auch immer wichtig, dass wir nicht nur in Deutschland uns bewegen. Jedes Projekt ist einzigartig und interessant zugleich, aber trotzdem hat man natürlich so einige Projekte ganz besonders in Erinnerung. In Deutschland zählen dazu die bundeslandweiten Studien. Also wir haben mehrere Windatlanten für die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen in den letzten 10 Jahren gemacht. Da wurde der Wind also nicht nur für einen einzelnen Windpark, sondern für das gesamte Bundesland ermittelt, die dann wiederum genutzt werden, um eine Flächenausweisung dann möglichst anhand der Windbedingungen konform dann auch zu erstellen. Das sind Studien, die man nicht nur wenige Wochen begleitet, sondern mehr als ein Jahr. Und da hat man mit verschiedenen Gesprächspartnern zu tun, mit der Politik, mit anderen Entscheidungsträgern, mit Banken, um dann am Ende maßgeblich die Flächenausweisung voranzutreiben. Das sind Projekte, die sind in Deutschland in Erinnerung geblieben. Im Ausland fällt vor allen Dingen im Vergleich zu Deutschland die schiere Größe auf. Also wir haben aktuell ein Projekt in Saudi-Arabien, was sicherlich jetzt gerade aufgrund der Zeit nicht ganz einfach sein wird, aber dort werden 1,5 Gigawatt Windenergie geplant. Das sind also ganz andere Dimensionen als jetzt in Deutschland. Wir haben auch sehr viele Projekte in Südafrika oder auch in Namibia. Da plant ein großer deutscher Projektentwickler gerade ein Projekt, auch um einfach grünen Wasserstoff voranzutreiben. Das sind Projekte, die bleiben sicherlich in Erinnerung alleine anhand der Schirmgröße.
Mhm. Das ist ja gut zu hören, dass es dann auch in den Ländern ordentlich vorangeht mit den erneuerbaren Energien. Und das klingt eigentlich nach einem recht spannenden Job. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der ein oder andere Zuhörende vielleicht im Studium ist und sich denkt, ich studiere vielleicht Wind oder ich studiere vielleicht Geografie oder etwas Ähnliches. Ich weiß nicht, was haben Sie studiert?
Also ich bin selber jetzt Meteorologe. Wir haben auch tatsächlich sehr viele Meteorologen. Mhm. Aber man muss sagen, das hat sich im Laufe der Jahre auch ein bisschen gewandelt. Wir sind hier mal mit sehr vielen Geografen tatsächlich gestartet, das sagen Sie schon als recht. Im Laufe der Zeit sind viele weitere naturwissenschaftliche Studiengänge dazugekommen. Umweltwissenschaftler, auch Informatiker. Generell ist es eigentlich ein Mix aus Datenanalyse, aus Modellanwendung, aus Kundenkommunikation, gerade in Zeiten, wo das Thema KI immer wichtiger wird und viel von dem tatsächlichen Wissen auch abgelöst wird, wird auch einfach die richtige Botschaft an den Kunden immer wichtiger, sodass man das Thema Kommunikation sicherlich nicht vernachlässigen sollte, wenn man in diese Branche einsteigt. Also eigentlich ein bunter Mix an Fähigkeiten, die man mitbringt und wenn man daran Freude hat und zusätzlich vielleicht auch noch mal gerne unterwegs ist, weil auch das gehört zum täglich Brot eines Windgutachters. Wir nehmen hier jeden Standort selbst in Augenschein und da kommt man auch meistens in Landschaften, wo man nicht direkt Urlaub machen würde, sondern man fährt auch an abgelegene Orte und guckt sich einfach die Standorte vor Ort an. Also, wer daran Freude hat am Reisen, der kann auch gerne dieses Thema wählen. Wir freuen uns immer über neue Kollegen und können uns auch nicht beklagen über fehlenden Nachwuchs von den Universitäten.
Ja, das klingt spannend und auch die Themen, über die eifrig diskutiert wird in verschiedenen Foren in der Windbranche, haben es in sich. Eines meiner eines der Themen, die ich am spannendsten finde, ist eigentlich das Thema Abschattung. Das heißt auf Englisch Wake Effect, der im Offshore-Bereich wohl ziemlich zum Tragen gekommen ist. Onshore, das weiß ich nicht, das werden Sie mir gleich sagen. Wenn ein Windpark gebaut wird und der Nachbar stellt seinen Windpark gleich davor dann oder dahinter, dann kann das diverse negative Effekte für mein eigenes Projekt haben, oder?
Also das ist so, tatsächlich. Thema Windklau ist natürlich schon, also alleine der Begriff spricht für sich, aber man muss sagen, der Wind gehört erstmal niemandem. Und es geht eigentlich darum, dass man diese Risiken im Vorfeld eines Projektes natürlich betrachten sollte. Heutzutage sind Flächenausweisungen zum Glück schon auch gerade in Deutschland sehr weit und man weiß eigentlich ungefähr, wie das aktuell oder wie das Zubaurisiko aussehen wird in den nächsten Jahren. Und idealerweise sollte man es einfach von Anfang an berücksichtigen als Entwickler, weil man darauf sich natürlich nicht verlassen kann. Wir selber versuchen das dadurch, dass wir Kunden frühzeitig einfach auf diese Risiken hinweisen. Aber man sollte es nicht leichtfertig betrachten, weil wir hier wirklich von Potenzial sprechen, dass man den Ertrag um mehrere Prozent problemlos verlieren kann, wenn ein anderer Projektentwickler fremde Windparks baut. Was leicht förderlich ist für Projektentwickler in Deutschland, dass das aktuelle Fördersystem diese sogenannte Parkwirkung auch dadurch ausgleicht, dass ein Faktor, der die Vergütung beeinflusst, dadurch geringer wird. Also die Vergütung steigt potenziell aktuell noch im Fördersystem. Da wird aber aktuell am neuen EEG eifrig daran gearbeitet, dass das mitunter dann zukünftig wahrscheinlich anders aussehen wird. Aber ja, aktuell sprechen wir also wirklich davon, auf dem Papier ist es erstmal ein Thema, aber leicht hemmt und oder begünstigt das Fördersystem und die Layouts, das sieht man auch, sind in den letzten Jahren immer enger geworden.
Also das heißt, die Windparks müssen natürlich immer enger zusammenrücken, weil Deutschland ja auch dicht besiedelt ist und man nicht überall seinen Windpark bauen kann. Von daher gibt es dann ja so Windzonen zum Beispiel, wo dann mehrere Windparks entstehen. Und es ist ja nicht nur so, dass dahinter hinter dem Windpark sozusagen dieser Effekt entsteht, sondern auch davor. Das ist dieses sogenannte Blocking, glaube ich. Und das ist so, wie wenn man sich vorstellt, man würde praktisch eine Scheibe aufstellen und der Wind wird dann im Vorfeld auch schon beeinflusst, oder?
Richtig, genau. Das ist das Thema oder Blockage. Man muss sagen, bei deutschen Onshore-Projekten ist es noch nicht so relevant. Man spricht dort vor allen Dingen bei den Offshore-Projekten, also auf dem Meer davon, wo einfach die schiere Anzahl an Anlagen deutlich größer ist. Und da ist das Thema deutlich präsenter, als es jetzt auf dem Onshore-Bereich der Fall ist. Aber grundsätzlich haben Sie recht, so wie Sie es beschreiben. Der Wind wird also schon im Vorfeld eines Windparks potenziell abnehmen und nicht erst hinter der ersten Anlage.
Okay. Gut, über die Bankfähigkeit haben wir jetzt schon gesprochen. Da könnte ich vielleicht noch fragen, ist es denn so, dass die Banken tatsächlich nachfragen, wo steht denn der Windpark, wie viel Strom wird da wann erzeugt und so weiter? Oder wollen die Banken nur eine Zahl wissen, so viel Ertrag wird ausgespuckt? Oder was wollen die Banken wissen?
Also die Bank verlässt sich eigentlich wie bei anderen Themen auch dort gerne auf diese angesprochene technische Richtlinie 6. Das genügt ihnen in der Regel und das klassische Windgutachten hat nach wie vor als Ergebnis vor allem mal einen Mittelwert, der im Jahr erreicht wird. Natürlich ist auch der Ertrag nicht in jedem Jahr gleich, das kriegt man sicherlich auch aus der Presse mit, dass es schwächere Windjahre gibt und stärkere Windjahre. In der Regel reicht der Bank immer noch ein Mittelwert, aber ergänzt wird es auch durch Zeitreihenbetrachtungen, auch gerade wenn man sich Projekte anschaut, wo es nicht nur um die Windeinspeisung geht, sondern vielleicht parallel eine Freiflächen-Photovoltaikanlage geplant wird oder auch das Thema mit Speicherung, mit Elektrolyse. Dort geht es dann immer stärker in Richtung Zeitreihenbetrachtung. Also das Thema nimmt sicherlich jetzt auch langsam an Fahrt auf. Trotzdem ist es so, dass die Bank erstmal zufrieden ist, wenn diese Richtlinie erkannt wird.
Ja, da gibt es ja so ein paar Punkte, weshalb das an Fahrt aufnimmt. Wir sind ja jetzt in Deutschland bei inzwischen schon sowas wie 60% erneuerbaren Energien im Strommix oder ja im Strommix. Und je mehr volatile Wind- und Solarquellen reinkommen, desto wichtiger ist es, dass wir genau wissen, wann was verfügbar ist. Und da kommt Ihnen dann ja auch noch eine ganz andere Bedeutung zu, dass Ihre Gutachten gut sind, garantiert uns, dass wir am nächsten Tag noch sozusagen Strom im System haben, oder?
Ja, genau. Wobei man dazu sagen muss, dass die klassischen Windgutachten für die Betriebsdauer gelten, also für die nächsten 20 bis 30 Jahre. Dieses Thema Netzsicherheit ist eigentlich nochmal ein ganz eigenes. Dort spricht man dann eher von Kurz- oder Kurzesfristprognosen, so im Stundenbereich oder im Minutenbereich. Aber generell natürlich sehr wichtig. Aber eigentlich nicht das, was jetzt das klassische Windgutachten im Fokus hat. Maximal dieses Thema negative Strompreisszenarien, die auch bei uns in der Branche schon angekommen sind. Dort geht es einfach um Stunden, wo zu viel Einspeisung vorhanden ist. Mhm. Bemerkbar macht sich das dann durch negative Strompreise und dann wiederum durch sinkende Wirtschaftlichkeit der Projekte, weil dann die Förderung ausfällt. Auch das ist so ein Randthema, was man eigentlich dann auf das Windgutachten aufsetzt. Also nicht Bestandteil des klassischen Gutachtens, aber dennoch sehr relevant, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Im Übrigen wie auch wie das Thema Klimawandel, was sicherlich aktuell auch noch sehr stiefmütterlich behandelt wird.
Mhm. Und inwiefern, da muss ich dann gleich auch nochmal nachfragen, inwiefern wird das Thema Klimawandel relevanter?
Klimawandel ist eigentlich europaweit schon sehr lange ein Thema, wenn man auf das Thema Windgutachten schaut. Wir selber haben als Firma ein kostenloses WebGIS veröffentlicht, wo man sich einfach mal anschauen kann, wie sich der Wind verhalten wird in Abhängigkeit von den sogenannten RCP-Szenarien. Also wer die IPCC-Berichte kennt, der kennt auch diese Emissionsszenarien. Am ehesten kann man sich die so vorstellen, dass es Szenarien gibt in Abhängigkeit von den Anstrengungen der Menschheit zum Klimaschutz. Und dort sieht man dann in den Daten, dass man abhängig davon wie der Mensch sich beim Thema Klimaschutz anstrengt, unterschiedliche Entwicklungen im Wind haben wird. Man kann leider keine pauschale Antwort darauf finden, auch in Deutschland nicht. Also die vielfach gestellte Frage von Kunden ist, wie wird es denn generell? Man muss sich das am Standort selbst anschauen. Und dort gibt es also Standorte, wo der Wind auch durchaus zunehmen wird. Aber es geht auch andersrum. Und ja, nicht nur der Wind ist ein Parameter, der relevant ist. Natürlich auch also die Windrichtung. Wir sprachen gerade über die Windparks, Layouts. Wenn sich da die Windrichtung ändert, ändert sich auch die Parkabschattung. Und natürlich ganz stark die Luftdichte, getrieben durch die Temperatur. Also wir können nur empfehlen, das Thema jetzt bereits schon zu betrachten, weil wir einfach über Jahrzehnte der Dauer eines Windparks sprechen. Und das sollte man auch, wenn man wirklich sein Invest bewerten möchte hinsichtlich des Klimarisikos, dann hat man eigentlich das Glück, dass wir heute kostenlos sehr gute Daten verfügbar haben. Und dem sollte man dann auch nachgehen.
Mhm. Letzte Frage. Wie verändert künstliche Intelligenz etwa beim Klimascanner oder bei der Extremwindanalyse Ihre tägliche Arbeit?
Ja, also KI ist natürlich omnipräsent. Ganz grob gesagt, es macht wahnsinnig viel Spaß. Man kommt ja auch nicht drum rum. Es hilft bei Fragestellungen wie der Programmierung, Automatisierung, Datenaufbereitung. Da kommen KI-Lösungen zum Einsatz. Man hat ja die Situation, dass nicht jede KI für jede Aufgabe gleichermaßen geeignet ist. Also man arbeitet mit mehreren Tools und man merkt, man spart Zeit, die man einfach für die Kundenberatung dann investieren kann. Und das ist eigentlich sehr schön. Wir merken auch bei Kunden ein stärkeres Interesse. Also viele haben Lust, damit selbst rumzuspielen, stellen dann allerdings auf der anderen Seite auch wieder Fragen. Diese Fragen beantworten wir halt gerne. Zusammengefasst eigentlich, man spart Zeit, ja, aber man nutzt diese Zeit im Wesentlichen für eine stärkere, intensivere Beratung. Weil letztlich muss man sagen, eine KI funktioniert auch nur so gut, wie sie trainiert wurde. Und wenn man nicht die Daten hat für den spezifischen Anwendungsfall, dann sieht die Lösung auch mitunter nicht ganz so gut aus, wie man sich das vorstellt. Mhm. Aber sicherlich spannendes Thema. Und beim Klimascanner ist es wirklich so, dass man einfach sehr schnell verschiedene Lösungen als Anwender sich selbst erarbeiten kann. Dort werden einfach unterschiedliche Bäume an ein beplantes Areal gestellt und man kommt innerhalb von Sekunden einen Eindruck davon, wie sich das Ganze dann im Temperaturfeld bemerkbar macht.
Mhm. Auf der Website oder wo findet das
statt? Ja, das ist tatsächlich ein Plugin von QGIS. Das ist ein technisches oder ein Open-Source-Programm im Bereich der GIS-Fragestellung und dieses Plugin können Kommunen erwerben. Und das tun sie auch zum Glück bei uns. Uns liegt wirklich sehr viel daran und die Kommunen können dann einfach gewisse Baumaßnahmen selbst dann einschätzen, indem sie Begrünungsmaßnahmen wie Dachbegrünungen oder Brunnen selbst platzieren und dann innerhalb von Sekunden Ergebnisse bekommen, die man früher hätte aufwendig modellieren müssen mit Computerlösung.
Und was für Ergebnisse kommen da so raus?
Am Ende läuft es immer auf Temperaturfelder hinaus. Also wir wollen als Firma, im Übrigen auch Geonet, also wir wollen dort, wo wir die Energiewende nicht unterstützen können und das Klima dennoch spürbar ist, Lösungen präsentieren, um das Leben in Städten lebenswert zu erhalten. Und die Kommune bekommt plötzlich Lösungen präsentiert, dass die Temperaturen einfach angenehmer werden und sich die Stadt nicht so stark aufheizt. Mhm. Das ist eigentlich das, worum es ganz grob geht.
Zum Beispiel doch Bäume, oder?
Bäume ist ein ganz starkes Thema, aber das Thema Dach- und Fassadenbegrünung und Wasserquellen. Mhm. Ob das jetzt Brunnen sind, ob das Fontänen sind, alles sorgt dafür, dass die Temperaturen abnehmen, dass sich die Stadt nicht so stark aufheizt. Das ist sicherlich in Zeiten, wo die Städte immer enger beplant werden, ein sehr wichtiges Thema. Und das leistet genau dieser Klimascanner.
Also kann man allen Kommunen, die jetzt hier zugehört haben, empfehlen, einmal auf die Website zu gucken und dann Kontakt aufzunehmen, weil der Sommer steht schon fast vor der Tür.
Ja, sehr gerne, genau. Sehr gerne bei uns vorbeischauen, was das Thema Klimascanner angeht oder auch unser angesprochenes Webquiz für den Einfluss des Klimawandels auf den Energieertrag. Uns machen die Themen sehr großen Spaß und wir werden nicht müde drum, das Thema auch in Deutschland zu hinterlegen, tatsächlich.
Dann vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Wenn Sie Anmerkungen oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an redaktion@erneuerbareenergien.de. Folgen Sie dem Podcast für mehr Folgen von Was jetzt passieren muss. Vielen Dank und bis bald.